Guten Morgen alle zusammen.
Wenn der Bundestag heute zusammenkommt, dann zu seiner ersten richtigen Arbeitssitzung nach der Kanzlerwahl.
Ich darf die Sitzung eröffnen heute. Freue mich, dass Sie alle da sind.
Die Routine-Parlamentsarbeit beginnt mit der neuen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. An sich nichts Ungewöhnliches. Und doch ist diesmal einiges ganz anders. Nach der Wahl sind im Bundestag die Ränder, links und vor allem rechts, viel breiter. Die politische Mitte ist dafür deutlich schmaler. So schmal, dass es da nicht mal mehr für eine Zweidrittelmehrheit reicht. Über die Folgen dieser parlamentarischen Zeitenwende sprechen wir mit Torben Ostermann. Er berichtet aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die Berliner Politik und erklärt, wie kann die neue Koalition so überhaupt ihre Wahlversprechen erfüllen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 14. Mai. Hallo Torben.
Hallo Viktoria.
Es gibt so eine Art von Rätsel, das ist manchmal in so Zeitschriften oder so abgedruckt, wo man zwei verschiedene Bilder hat, eins links, eins rechts, und dann ist die Aufgabe, finde die fünf Unterschiede. Wenn wir das jetzt mal machen mit dem neuen Deutschen Bundestag, der heute zur ersten Arbeitssitzung zusammenkommt, und dem davor, was fällt dann auf?
Ja, ich glaube, was wirklich sofort auffällt, ist, dass der Bundestag viel kleiner geworden ist. Das sind über 100 Sitzplätze weniger. Es sind nur noch 630 Abgeordnete jetzt in dem neuen Bundestag, und das merkt man schon im Vergleich zu vor ein paar Wochen. Da ist wirklich ein paar Stühle auch rausgeschraubt worden und rausgetragen worden. Das war teilweise, wenn man da saß oder drauf geguckt hat, wirklich sehr gedrungen, gerade nach hinten unter die Tribünen. Da wurden noch Stühle dazugestellt. Das wirkte auch alles ein bisschen improvisiert, und das ist jetzt eben alles wieder zurückgebaut worden. Und man sieht auch, wie sich so die Mehrheitsverhältnisse verändert haben. Also wenn man in diesen Bundestag guckt, sieht man wirklich die Wahlergebnisse von vor ein paar Monaten, also dass eben die Ränder deutlich stärker sind, dass die AfD deutlich stärker geworden ist, dass auch die Linke wieder ziemlich stark mit drin ist und dass eben die Mitte so ein bisschen zusammengeschrumpft ist.
Wer Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt ernst nimmt, der muss auch andere Sichtweisen ertragen, sie aushalten. Nicht jede Meinung, die ich selbst nicht teile, kommt dem Extremismus gleich. Demokratie ist im besten Sinne Zumutung. Haben wir den Mut zum gegenseitigen Zuhören, zum Aushalten des Meinungsspektrums im Rahmen unserer Verfassung?
Was die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hier anspricht, ist der Umgang in einem Parlament, in dem die politische Mitte schmaler und die Ränder breiter geworden sind. Vielleicht kannst du uns das nochmal genauer sagen. Wer sitzt im Parlament links und wer rechts?
Also es sind sich eigentlich alle einig, dass die AfD der Rand ist, der rechte Rand. Dann gibt es die Parteien in der Mitte, das sind CDU und CSU, also die Unionsfraktion. Das ist die SPD und die Grünen, und dann gibt es da noch die Linkspartei, und die Linkspartei würde sich jetzt nicht irgendwie als Randpartei wahrscheinlich selber beschreiben, und die SPD würde wahrscheinlich die Linkspartei auch nicht so nennen, aber für die Union, für die CDU und CSU-Fraktion, das sind im Grunde die beiden Ränder, links und rechts, und in der Mitte die Parteien der Mitte.
Die AfD und die Linke, also die Ränder, sagst du, die haben mehr Abgeordnete als vorher, und die sogenannten Parteien der Mitte, die kommen zusammen im Bundestag auf keine Zweidrittelmehrheit mehr. Für welche Abstimmung ist so eine Zweidrittelmehrheit wichtig?
Ja, das haben wir jetzt ja im Grunde direkt mit dem Start schon gesehen, wofür so eine Zweidrittelmehrheit wichtig ist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt.
Wir erinnern uns alle, Merz wollte sich zum Kanzler wählen lassen.
Mit Ja haben gestimmt 310 der Abgeordneten, mit Nein haben gestimmt 307, Enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Das hat nicht geklappt im ersten Anlauf, da haben ihm ein paar Stimmen gefehlt.
Hinter mir strömen die Abgeordneten jetzt erstmal aus dem Plenarsaal. Das das ist wirklich ein Paukenschlag. Damit haben auch wirklich kaum einer, mit dem ich heute gesprochen habe, wirklich gerechnet.
Das heißt, dass ich jetzt die Sitzung unterbreche. Die Fraktionen möchten sich beraten und wir werden mit einem Signal wieder bekannt geben, wann die Sitzung weitergeht und wir Sie weiter informieren wegen anderer Wahlgänge. Damit ist die Sitzung unterbrochen.
Und dann war die Aufregung kurz groß. Was machen wir jetzt? Da haben Juristen sich denn drüber gebeugt aus der Bundestagsverwaltung. Da war kurz ein bisschen Hektik, aber eigentlich sieht unser System dafür denn ein bestimmtes Verfahren vor, nämlich dass ein paar Tage später dann die Wahl wiederholt werden kann. So, nun wollten aber SPD und CDU die Wahl noch am gleichen Tag durchführen, um einfach diese komische Stimmung, die da entstanden ist, nicht allzu lange in die Länge zu ziehen. Und um direkt nochmal wählen zu können, haben sie festgestellt, dafür, um die Geschäftsordnung zu ändern, brauchen wir 2/3. Und wir haben aber die 2/3 nicht selbst. Die Grünen hat man dann relativ schnell mit dazugenommen, mit denen spricht man ja auch. Aber dann hat es immer noch nicht gereicht. Und das ist nämlich genau das Problem. Man brauchte die Stimmen, entweder ein paar Stimmen von den Linken oder von der AfD. Und die Union hat das ausgeschlossen, mit der AfD zusammenzuarbeiten.
Und mit der Linken will die Union erklärtermaßen auch nicht zusammenarbeiten. Eigentlich haben die ja einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss dafür. Aber jetzt brauchte die Union die Stimmen der Linken.
Also musste man auf die Linke zugehen und das war alles gar nicht mal so unkompliziert und da hat man eben schon gesehen, dass für bestimmte Sachen diese 2/3 wichtig ist. Zum Beispiel auch dafür, um neue Richter ans Bundesverfassungsgericht zu entsenden oder die Schuldenbremse. Also für so wichtige grundsätzliche Veränderungen, alles was mit dem Grundgesetz zu tun hat, braucht man eben die 2/3 und die Parteien der Mitte haben diese 2/3-Mehrheit nicht mehr.
Ja, oder eben um die Geschäftsordnung so zu ändern, um dann am selben Tag nochmal neu abstimmen zu können über den Kanzler. Dazu braucht man diese 2/3-Mehrheit auch. Wie ist das an dem Tag der Kanzlerwahl im Bundestag abgelaufen? Wie ist die Union dann auf die Linke zugegangen?
Ja, das war wirklich eine ganz besondere Stimmung und es wird sicherlich auch so ein Tag sein, an den man sich noch lange erinnern wird.
Nicht nur, weil es das in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben hat, sondern weil die Zählappelle von SPD und Union stattgefunden haben, erfolgreich waren. Da stand die Kanzlermehrheit.
Und nun ist genau eine Etage über dem großen Plenum, das wir alle kennen, wenn wir irgendwie die Tagesschau gucken. Darüber haben die Fraktionen ihre Räume. Und da treffen die sich dann immer. Also da ist sozusagen so ein bisschen der Maschinenraum so des Parlaments, wenn man es so nennen möchte. Und da war richtig was los. Also da haben sich alle möglichen Abgeordneten auf den Weg nach oben gemacht, weil viele auch wirklich Fragezeichen im Gesicht hatten. Ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet. Ehrlicherweise auch bei uns Journalisten haben die wenigsten damit gerechnet. Und dann haben halt einige angefangen, mal ins Grundgesetz zu gucken. Was steht da? Was steht da in der Geschäftsordnung? Wie kann es jetzt weitergehen? Und dann hat man so gesehen, wie so langsam erste Gespräche beginnen. Also CDU, CSU und SPD waren die ganze Zeit im Austausch. Dann hat man sich irgendwie noch mit den Grünen dann auch zusammengesetzt. Aber als man dann festgestellt hat, dass das nicht reicht, dass man die 2/3 braucht, dass man die Linke braucht, da war denn guter Rat teuer, weil es gibt eigentlich gar keine Verbindung von der Union in Richtung Linkspartei. Nur einer hatte dann offensichtlich eine Telefonnummer und das ist Alexander Dobrindt, der für die CSU im Bundestag sitzt. Dem ist eingefallen, dass der in seinem Handy noch eine Telefonnummer hat von Janine Wissler, die war mal Parteivorsitzende. Ja, und die wurde dann angerufen, die hat sich dann mit ihren Leuten in Verbindung gesetzt und so kam es dann nach etwas hin und her wirklich zu diesem, ja, sehr wichtigen Gespräch und am Ende haben die Linken dann gesagt, wir unterstützen euch an der Stelle, wir stimmen dieser Änderung der Geschäftsordnung zu und dann konnte nochmal abgestimmt werden und Friedrich Merz war schließlich Bundeskanzler.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht.
Die CDU ist also auf die Linke zugegangen, trotz bestehendem Unvereinbarkeitsbeschluss. Hat die Wahl von Friedrich Merz auch gezeigt, dass die Abgeordneten in diesem neuen Bundestag jetzt kompromissbereiter sein müssen und pragmatischer, mit wem sie zusammenarbeiten, insbesondere an den politischen Rändern?
Das ist für die Union, gerade auch für die CDU, eine ziemlich schwierige und gefährliche Diskussion. Und mir kommt es manchmal so vor, als wäre das wirklich der sprichwörtliche Ritt auf der Rasierklinge, weil man sich da sehr schnell verheben kann. Also gerade die Union, gerade die CDU. Es ist nämlich so, dass es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt. Das heißt, es ist festgelegt, die Partei hat auf einem Parteitag darüber entschieden und abgestimmt, dass man nicht mit der AfD, nicht mit der Linken zusammenarbeiten will. Nun ist das passiert. Nun gibt es Leute in der CDU, Jens Spahn zum Beispiel, der sagt, naja, wir haben ja nicht inhaltlich mit denen zusammengearbeitet, irgendwas gemeinsam beschlossen. Wir haben ja lediglich uns darauf verständigt, im Grunde in dieser einen ganz konkreten Sache bei der Geschäftsordnung einfach zu sagen, wir ändern die an der Stelle, damit wir heute nochmal wählen können. Aber natürlich wird das von anderen in der CDU anders interpretiert. Gerade die Landesverbände in den ostdeutschen Ländern, die immer sagen, liebe Leute, irgendwie, ihr könnt hier zwar die AfD wählen mit 30, 35, 40%, aber wir stehen dazu, keine Zusammenarbeit mit der AfD, keine Zusammenarbeit mit den Linken. Wir stehen sozusagen in der Mitte und arbeiten nicht mit den aus unserer Sicht extremen Parteien zusammen. Und wenn man jetzt natürlich sich diesen Vorgang anguckt und je nachdem, wie man den für sich auslegt, kann man natürlich zu dem Schluss kommen, und das ist ja auch schon passiert, die Debatte hat ja unmittelbar danach begonnen, ihr habt doch jetzt mit den Linken zusammengearbeitet, warum können wir denn nicht in einzelnen Sachfragen mit der AfD zusammenarbeiten, um vielleicht auch irgendwie da mal diesen Mythos, den ja die AfD so um sich herum baut, niemand arbeitet mit uns zusammen, wir sind sozusagen die Ausgegrenzten hier weit und breit, den so ein bisschen zu brechen. Also für die CDU ist das ein ganz schöner Drahtseilakt.
Mhm, ja, jetzt die AfD-Chefin Alice Weidel, die hat auch reagiert auf diesen Vorgang. Die hat auf X geschrieben, die CDU wolle mit der Linken paktieren, weil jetzt schon absehbar ist, dass man mit der kleinen Koalition aus Union und SPD kaum regieren kann, schreibt sie. Wie siehst du das? Wie funktionsfähig ist denn dieser 21. Deutsche Bundestag tatsächlich jetzt?
Also, der Bundestag ist funktionsfähig. Das hat auch dieser etwas missglückte Start von Friedrich Merz gezeigt. Das war jetzt nicht die reine Lehre, das war nicht so wie sonst immer, aber vieles ist heute nicht mehr so wie sonst immer. Dinge haben sich verändert, die Machtverhältnisse haben sich verändert und dementsprechend musste man da jetzt einen anderen Weg gehen. Aber es hat ja geklappt. Also das, was sozusagen die Menschen, die sich irgendwann mal das Grundgesetz überlegt haben, aufgeschrieben haben, hat ja einen Weg gezeigt, wie man aus dieser etwas unglücklichen Situation auch wieder rauskommt. Und was Alice Weidel geschrieben hat, also jetzt ist schon absehbar und die CDU will da mit den Linken paktieren, das ist natürlich genau diese Erzählung. Alle Kartellparteien, wie die AfD sagt, alle stecken irgendwie unter einer Decke, mauscheln miteinander rum und wir sind die einzig aufrechten Demokraten, die die Interessen der Deutschen verteidigen und für sie kämpfen. Es passt in die Erzählung der AfD. Ja, und gerade Julia Klöckner, die ja jetzt als Bundestagspräsidentin vorne sitzt, die hat auch viele Erfahrungen gemacht, als sie noch Abgeordnete war und da in den Reihen der CDU direkt neben der AfD sitzen musste. Die hat sich da auch häufiger drüber beklagt, was da so rüberkommt. Und auch jetzt in ihrer neuen Rolle hat sie schon erste Erfahrungen gemacht. Da wurde ihr irgendwie aus den Reihen der AfD vorgeworfen, die Kartellparteien würden da irgendwas mauscheln.
Ich habe einen Zwischenruf eben gehört, das Kartell hätte hier gemauschelt. Ich möchte Sie gerne in Kenntnis setzen, dass das hier demokratische Vorgänge einer Mehrheit sind und hier mauschelt kein Kartell in diesem Bundestag.
Und da hat sie aus Sicht vieler sehr schlagfertig reagiert. Also das ist im Grunde auch etwas, was sie sich vorgenommen hat für ihre Amtszeit als Bundestagspräsidentin, da wirklich sehr, also fair zu sein, erstmal zu allen. Alle haben natürlich, können sich da zu Wort melden, aber auch sehr klar sollte sich da jemand daneben benehmen. Aber wir sehen natürlich an dem Beispiel, und das ist so früh jetzt in der neuen Legislaturperiode schon so hoch herging, da ist eine Menge Druck, das ist wirklich eine schwierige Moderationsaufgabe, die da auch bei Julia Klöckner liegt, und wird ziemlich anstrengend wahrscheinlich die nächsten Jahre.
Abgesehen vom Umgang mit der AfD im Bundestag und den Provokationen, schauen wir nochmal auf das Verhältnis von Union und Linkspartei. Ist zu erwarten, dass die dann künftig doch eher auch mal inhaltlich zusammenarbeiten und sich näher kommen?
Da gibt's nach wie vor gigantische Unterschiede. Also die gesamte Perspektive auf den Sozialstaat, auf den Arbeitsmarkt, auf das Thema Mieten, auf das Thema Krieg und Frieden, da sind die Unterschiede zwischen der Linkspartei und der Union gigantisch groß. Dementsprechend ist da auch eine inhaltliche Zusammenarbeit im Sinne von, wir überlegen uns etwas gemeinsam, wirklich nicht denkbar. Mal abgesehen davon, dass die CDU das bis heute ja auch für sich ausschließt. Aber da sind auch die inhaltlichen Unterschiede gigantisch groß. Von daher glaube ich schon, wenn man da vorne steht am Rednerpult und sich so das Plenum anguckt mit den verschiedenen Parteien von ganz links bis ganz rechts, da ist schon ein ziemlich großes Meinungsspektrum auch immer noch vertreten.
Was bedeutet das konkret für die Arbeit der neuen Regierungskoalition im Bundestag, also für CDU, CSU und die SPD? Welche Strategie haben die im künftigen Umgang damit?
Für die SPD ist es in bestimmten Fragen kein großes Problem, sich mit der Linkspartei irgendwie zu arrangieren und da auch zusammenzukommen. Aber die SPD hat natürlich ein massives Problem mit der AfD. Wahrscheinlich ein etwas stärkeres Problem, noch ein sehr grundsätzlicheres Problem als die Union. In der Union ist, glaube ich, das jetzt gerade eine Debatte, die läuft. Da gibt es verschiedene Akteure. Da gab es einen Jens Spahn, der hat sich, bevor der Verfassungsschutz die AfD hochgestuft hat, er dafür ausgesprochen, in bestimmten Fragen ein normaleres Verhältnis zur AfD aufzubauen. Das heißt, dass man vielleicht in so Prozessfragen, also sollte die AfD einen Ausschussvorsitz bekommen oder kann man vielleicht mit der AfD mal einen Geschäftsordnungsantrag irgendwie, das, was wir jetzt am Anfang der Legislatur erlebt haben, also über solche Verfahrensfragen da die AfD so ein bisschen in Mithaftung zu nehmen, um sie aus dieser Opferrolle rauszuholen. Es gibt aber auch andere in der Union wie Daniel Günther oder Henrik Wüst, für die ist die AfD eine Nazi-Partei und die möchten mit denen gar nichts machen. Das heißt, die Diskussion in der Union, die ist anhaltend, die läuft jetzt und das wird sicherlich interessant sein, das auch jetzt weiter zu verfolgen. Wir haben nächstes Jahr Wahlen wieder in einem ostdeutschen Bundesland, in Sachsen-Anhalt. Da ist es sogar denkbar, sagen einige Beobachter, dass die AfD die absolute Mehrheit holt, aber mindestens mal sehr stark wird. Und natürlich wird die Diskussion da auch nochmal ganz anders geführt als jetzt bei Daniel Günther in Schleswig-Holstein, der da mit einer breiten schwarz-grünen Mehrheit ganz vernünftig regieren kann und die AfD da überhaupt kein Thema ist im hohen Norden. Also die Diskussion in der Union ist in vollem Gange und da wird sich jetzt echt zeigen dann wahrscheinlich so in den nächsten 2-3 Jahren, welche Strömung setzt sich da durch.
Und was bedeutet das jetzt alles für konkrete Projekte und Abstimmungen, die jetzt anstehen? Zum Beispiel hat sich die neue Große Koalition ja vorgenommen, die Schuldenbremse zu reformieren.
Das habe ich mich tatsächlich auch in den letzten Tagen häufiger mal gefragt. Bei der Schuldenbremse, das ist ja ein gutes Beispiel, da hat sich jetzt die neue Regierung im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass man diese Schuldenbremse reformieren will. Um die Schuldenbremse zu reformieren, braucht man 2/3. Das heißt, man braucht entweder die Stimmen der AfD oder die Stimmen der Linkspartei. Beides ist eigentlich ausgeschlossen. Was macht man damit jetzt? Findet man irgendeinen Weg, vielleicht mit der Linkspartei, das ist ja das einzig wahrscheinliche Szenario, weil man es mit der AfD ausschließt, gibt es irgendeinen Kniff, irgendeinen Weg mit der Linkspartei zusammenzukommen? Jens Spahn hat sich jetzt wieder mal geäußert, das ist ja der neue Fraktionschef im Bundestag, also der Mann, der sozusagen die Unionspartei da hinter sich hat und da in die Verhandlungen dann auch reingeht. Der hat gesagt, wir müssen uns ja nicht verändern als Union, die Linkspartei muss es tun. Das kann man natürlich als Zeichen verstehen, dass er sagt, wenn wir über die Schuldenbremse reden und ihr kommt von euren aus seiner Sicht merkwürdigen Positionen da irgendwie runter, dann können wir da vielleicht irgendwie auch an einer bestimmten Stelle zusammenkommen. Also es gibt ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, was die Zusammenarbeit angeht zwischen CDU und Linkspartei, nämlich dass es keine geben soll, dass das ausgeschlossen wird. Aber inwieweit das jetzt vielleicht auch hier und da gelockert werden muss, angepasst werden muss, zumindest eine Diskussion darüber geführt werden muss, das merkt man jetzt schon aufgrund der jüngsten Ereignisse und da hat sich ja auch der Abgeordnete Thorsten Frey zu geäußert.
Wir haben das 2018 als Bundespartei so beschlossen. Und wir werden uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie wir in den aktuellen Mehrheitsverhältnissen im Deutschen Bundestag damit umgehen werden.
Aber das wird natürlich wahnsinnig schwer. Und es wird immer wieder dann begleitet durch diese Diskussion in der eigenen Partei, warum man das mit der Linkspartei macht und nicht mit der AfD. Also mir fehlt Stand heute ein Stück weit die Fantasie, wie die Union das ihren Leuten erklären möchte, dass man in bestimmten Fragen mit der Linkspartei zusammenarbeitet.
Also diese neue Sitzverteilung im Bundestag, die führt dazu, dass 2/3 Mehrheiten nicht mehr so einfach zu bilden sind, anders als im alten Bundestag. Jedenfalls, wenn man weder mit der AfD noch den Linken zusammenarbeiten will. Wie handlungsfähig ist der neue Bundestag jetzt?
Der Bundestag ist handlungsfähig und ich glaube auch, dass man der AfD nicht den Gefallen tun sollte, die Realität in diesem neuen Bundestag als allzu krisenhaft zu beschreiben. Es haben sich natürlich die Machtverhältnisse verändert. Die Mitte ist kleiner geworden. Auch die neue Regierung hat nur ein paar wenige Stimmen mehr, als sie braucht. Das heißt, da muss schon eine gewisse Disziplin auch herrschen. Und da haben wir ja jetzt auch erlebt, was passiert, wenn da sich ein, zwei, oder in dem Fall waren es ja 18, sich da irgendwie Dinge anders überlegen und dagegen stimmen. Das ist natürlich schwierig für diese neue Regierung. Dann gibt es aber theoretisch immer noch die Grünen, die man vielleicht in der einen oder anderen Frage, gerade was das Thema Außenpolitik zum Beispiel betrifft, auch überzeugen kann, gegebenenfalls mitzustimmen. Aber für die ganz großen Veränderungen, für die fundamentalen Dinge, für Grundgesetzgeschichten, da kommt sicherlich dieses Parlament an Grenzen.
Wie ist das denn eigentlich für die Oppositionsparteien, also für die AfD, für die Grünen und für die Linke? Können die jetzt nicht organisatorisch und inhaltlich viel mehr mitbestimmen, für was abgestimmt wird?
Na, zumindest hätten eigentlich die Linkspartei und die AfD zusammen eine ausreichende Mehrheit, um die Regierung ganz schön zu ärgern. Die könnten zum Beispiel in der Theorie Untersuchungsausschüsse einsetzen für bestimmte Themen. Das ist nicht angenehm für eine Regierung. Da kann man bestimmte politische Prozesse nochmal sehr ausführlich und sehr medienwirksam besprechen. Ist aber nur ein theoretisches Szenario, weil natürlich die Linke und die AfD nur wirklich gar keine gemeinsame Basis haben und da auch keinerlei Interesse besteht, von beiden Seiten da zusammenzukommen.
Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die zusammen abstimmen und einen Untersuchungsausschuss bilden.
Es ist eigentlich ausgeschlossen. Wobei viele Dinge manchmal ausgeschlossen scheinen in diesen Tagen und dann doch passieren. Aber da würde ich wirklich sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und da könnte man natürlich sagen, dass sich da vielleicht die Opposition irgendwie selbst beschneidet, wenn sie Dinge, die ihnen eigentlich zusteht und wofür sie ausreichend Stimmen hätten, nicht machen. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Wahnwitz. Witzige Vorstellung, dass irgendwie wirklich die Linke und die AfD da irgendwie eine gemeinsame Basis finden. Wahrscheinlich würden die sich nicht mal bei dem Thema einig werden, was man da untersuchen möchte. Mhm. Aber natürlich hat die Opposition, haben alle drei Oppositionsparteien alle Möglichkeiten, die es gibt, um ihre Arbeit zu machen, um Oppositionsarbeit zu machen. Aber die haben natürlich für sich eigene Werkzeuge, eigene Mittel, um als Oppositionspartei ja in Erscheinung zu treten, aufzufallen. Die Linkspartei macht das seit vielen Jahren ja ziemlich geschickt, dass sie kleine Anfragen stellt. Das ist so ein ganz übliches Mittel. Da kann man zu einem bestimmten Thema die Bundesregierung mit Fragen stören sozusagen. Die müssen dann auch beantwortet werden. Und das macht die Linke halt zu ihren Themen, zur Mietenpolitik, zur Sozialpolitik, zu verschiedenen Themen. Und oft wird dadurch was zutage gefördert, was tatsächlich auch einen Nachrichtenwert hat. Ja, und dann kommen wir ins Spiel, also der Journalismus sozusagen, weil das ist dann oft so interessant, dass wir das auch berichten. Und oft ist das aber zurückzuführen wirklich auf kleine Anfragen der Linkspartei. Das ist so ein Instrument, das wirklich die Linke sehr stark nutzt. Natürlich auch die AfD, aber denen geht es natürlich nochmal auch um ganz andere Ansätze. Also die AfD hat das sehr gut verstanden, wirklich ja auf Social Media sehr erfolgreich zu sein, gerade TikTok und so weiter. Da ist die AfD die erfolgreichste Partei, die im Bundestag sitzt, und denen reicht manchmal auch schon aus so einer Debatte so ein kleiner Schnipsel, wo sehr beherzt irgendwie was reingerufen wird oder wo die Bundesregierung heftigst kritisiert wird, wenn da vorne jemand steht und dann sich da an die Bundesregierung wendet und wirklich alles in Bausch und Bogen verdammt. Also so zieht jeder natürlich aus dieser Oppositionsarbeit auch Dinge raus, die sozusagen für den eigenen Erfolg dann auch wichtig sind.
Und wie wird sich das auswirken auf die Koalitionsarbeit von Union und SPD? Wird die damit schwieriger?
Ich glaube, das wird insofern schwieriger, weil es mehr Disziplin erfordert. Wenn man nicht so viele Stimmen mehr hat, als man braucht, dann sollten im besten Fall nicht so viele abweichen. Das heißt, wenn die Regierungskoalition aus Union und SPD gut zusammenarbeitet, wenn man sich gegenseitig Erfolge gönnt, wenn man Streitigkeiten nicht zu laut auf offener Bühne irgendwie austrägt und damit alle wahnsinnig macht, also wenn man eine vertrauensvolle Zusammenarbeit irgendwie hinbekommt, ist ja theoretisch möglich, dann gibt es wahrscheinlich ausreichend Disziplin dafür, dass die Mehrheit bei den zu verabschiedenden Gesetzen steht. Und dann kann Gesetz nach Gesetz nach Gesetz beschlossen werden und die Ränder können sich theoretisch auf den Kopf stellen oder das alles ganz schrecklich finden, aber dann kann sozusagen das Parlament einfach Dinge beschließen, für die es dann auch immer die notwendige Mehrheit gibt. Von daher würde ich sagen, das kann alles auch ganz geräuschlos laufen. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, weil natürlich in diesem Bündnis viele Konflikte auch angelegt sind und sich auch ergeben werden über die Zeit, aber in der Theorie kann das natürlich auch alles ganz wunderbar funktionieren. Das heißt, da muss sich jetzt entweder die eine oder die andere Partei wirklich sehr stark verrenken, um da bei großen Fragen irgendwie zusammenzukommen. Wir haben das ja erlebt. Auf die letzten Meter ist im alten Bundestag noch ziemlich viel Wichtiges entschieden worden. Zum Beispiel diese hunderte Milliarden Euro Neuverschuldung für Infrastruktur, die Reform der Schuldenbremse bei Militär- und Verteidigungsausgaben. Das hat man ja nicht aus Spaß auf die letzten Meter noch gemacht, sondern weil man eben wusste, das wird im neuen Bundestag sehr, sehr schwierig. Mit der AfD macht man es nicht zusammen. Mit den Linken hätte man bei den Verteidigungsausgaben und alles, was mit Militär zu tun hat, Schwierigkeiten bekommen. Also hat man es auf den letzten Meter noch in der alten Besetzung gemacht. Und das zeigt ja schon ganz gut, dass auch bei den Verantwortlichen angekommen ist, hier hat sich was verändert. Wir werden es nicht mehr so leicht in Anführungszeichen haben wie in den vergangenen Jahren im Deutschen Bundestag.
Torben, vielen Dank dir.
Danke, Viktoria.
Torben Ostermann berichtet aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die neue Regierungskoalition und alles, was im Bundestag passiert. Die Berichte von ihm und den Kolleginnen und Kollegen findet ihr immer auf tagesschau.de. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr das noch nicht getan habt, dann überlegt doch mal, ob ihr uns vielleicht abonnieren wollt. Autor der heutigen Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Jonas Teichmann, Pia Janssen, Lisa Krumme und Marie-Noel Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp. 7 Tage wach mit den Journalisten und Freunden Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Jede Woche nehmen die sich 2 bis 3 wichtige Themen vor. Vom Bundestag über internationale Konflikte bis hin zu Wirtschaft oder Naturkatastrophen. Und dann liefern sich die beiden einen Schlagabtausch. Sie schlau machen und seinen eigenen Standpunkt finden. 7 Tage wach von rbb24 gibt's jeden Freitagnachmittag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.